Wo führt das alles hin? Krieg, Terror, Tragödien. Wir leben in unsicheren Zeiten. Wie finden wir Orientierung? Wie entwickeln wir Resilienz und was gibt Hoffnung? Darüber spreche ich heute mit Dr. Dominik Lenk, Journalist und Leiter des Fontes Verlags. Und mit Professor Stefan Holthaus, Trendforscher und Rektor der FTH Gießen. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass ihr da seid.
Ja, freue mich auf die Sendung.
Danke.
Dominik, Klimawandel, Kriege, Terror. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wenn du die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate liest, was macht das mit dir persönlich?
Das kommt auf die Perspektive an. Da sind natürlich viele Dinge, die uns bewegen, weil wir sie ständig vor Augen geführt bekommen, aber das ist schon ein Teil des Problems. Und ich glaube, dass die Art, damit umzugehen, auch die Frage ist, auf was richten wir den Fokus? Wenn ich dir das zeige und sage, was siehst du?
3 Finger.
Genau. Das sind die Signale, die uns die Medien geben. Was du nicht siehst, ist das viel Größere, die Zwischenräume und das ganze Zwischenreich des Lebens, das da auch noch ist. Und die Ökonomie der Signale in der Mediengesellschaft sind das und das und das sind Katastrophen und das ist wichtig. Aber da ist so viel mehr. Und das ist die Seeschule, die uns zum Beispiel das Evangelium lehrt, das Größere in den Blick zu nehmen.
Das heißt, die Medien bilden nur ein ganz kleines Bild ab von dem, was eigentlich die Realität ist?
Naja, in der Tagesschau kommen abends ziemlich genau 15 Informationen und sie sagen, das ist die Welt. Das ist so, wie wenn du mit einem Esslöffel gehst an den Bodensee, holst jetzt Wasser raus, einen Esslöffel Wasser und sagst, das ist der Bodensee. Die Welt ist viel größer, viel schöner, es passieren viele unglaublich gute Dinge. Aber just bad news are good news, das ist der Rhythmus, in dem wir leben. Und deswegen ist in der Wahrnehmung so eine Erregung drin, weil wir immer nur von neuen Katastrophen hören, die natürlich, damit sie sich gut verkaufen, auch immer weiter gesteigert werden müssen.
Trotzdem gibt es ja Krisen. Ne? Wir gehen von einer Krise in die nächste. Was bereitet dir denn aktuell so die größten Sorgen, wenn du auf die Entwicklungen blickst?
Ich würde sagen, die größte Sorge bereitet mir die sich verbreitende Bereitschaft oder das sich verbreitende Virus, mit Andersdenkenden nicht mehr in den Dialog zu kommen. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo sich das Menschliche aufspaltet, weil es gibt den Menschen gar nicht. Es gibt nur den Menschen als Mensch mit Menschen. Und wenn wir aufhören, miteinander zu reden und auch die Spannkraft aufzubringen, den Andersdenkenden anzuhören und die Möglichkeit wahrnehmen zu lassen, dass er auch Recht haben könnte oder ein Stück weit Recht haben könnte mit seiner Sichtweise, dann bleiben wir kleine Monolithen, die sich nicht mehr verändern wollen. Dann wird das Leben brüchig, porös, sklerotisch und dann bricht das zusammen, was wir eine menschliche Gesellschaft nennen.
Stefan, unterschiedliche Menschen gehen ja ganz unterschiedlich mit Krisen um, ne? Ob das jetzt individuelle oder gesellschaftliche Krisen sind. Was hat dir dann persönlich geholfen, in schwierigen Zeiten Krisen zu bewältigen?
Also zunächst mal würde ich schon sagen, ich habe gerade mal die Tageszeitung mitgebracht von heute. Die Seite 1 dieser berühmten Zeitung enthält bis auf eine einzige Nachricht nur Krisenmeldungen. Und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, auch in meinem Umfeld, die sagen, ich lese keine Zeitung mehr und ich schaue auch keine Nachrichten mehr. Das ist, glaube ich, nicht die Antwort, also zumindest nicht meine Antwort, wie wir mit Krisen umgehen können, denn wir müssen gut informiert sein, auch wir als Christen. Was mir besonders geholfen hat in den letzten Jahren, weil ich mir schon Sorgen mache, auch um unsere Welt, auch unsere Gemeinden, ist, dass wir unbedingt lernen müssen, besonnen in der Krise zu sein. Besonnenheit ist eine unglaublich wichtige christliche Tugend. Und ich versuche das selber, auch in der Zeitdiagnose als Trendforscher, dass ich versuche, die Welt so ein bisschen mit den Augen Gottes zu sehen. Denn Gott kennt Krisen ja seit Jahrtausenden und ist auch mit viel größeren Krisen schon fertig geworden, als wir sie heute haben. Besonnenheit heißt, über den Dingen zu stehen und zu wissen, Gott sitzt im Regiment. Und das Zweite, was mir sehr geholfen hat, ist, ich glaube, was wir heute brauchen, ist das Gebet. Das Gebet ist ja gerade die Antwort auf die Krise. Ich bringe sie nämlich zu Gott. Ich komme mit leeren Händen und bitte, dass er diese Hände füllt, Denn er ist der Herr dieser Welt und kann mit Krisen besser umgehen als wir. Und deswegen habe ich gelernt, auch in den letzten Jahren viel mehr zu beten als früher.
Also Besonnenheit und Gebet.
Ja.
Die politischen und gesellschaftlichen Fronten verhärten sich ja immer mehr. Woran liegt das, Dominik?
Ja, gibt es wahrscheinlich verschiedene Sichtweisen. Ich denke, dass ein Schlüssel darin liegt, dass der größere Sinnhorizont in unserer Gesellschaft abhanden gekommen ist. Das heißt, dass der geistliche Rahmen, das, was uns zusammenhält, über alle Krisen hinweg, den wir über viele Jahrhunderte hatten, ist zusammengebrochen. Die Kirchen und der Glaube. Hm. Ist gesellschaftlich weithin verdunstet oder so am absteigenden Ast, also die Eisbären auf einer schrumpfenden Scholle, so könnte man es vielleicht beschreiben, dass da was verloren geht. Und ich denke, dass dieser Sinnrahmen, der größere, wo man einfach wusste, der steht, egal was an Tod, an Krise, an Krieg, an Katastrophe da ist, den gibt es jetzt so nicht mehr. Das bedeutet, das Absolute, das oben drüber steht, ist verdunstet. Das heißt, die ganze Verantwortung fürs Absolute zu stehen, ist jetzt auf das Individuum selbst zurückgefallen. Das heißt, die Spannkraft, die früher auch durch das Größere gehalten wurde, ist nicht mehr da. Und wenn du wenig Spannkraft hast, kannst du auch die Meinung des anderen nur sehr schlecht tragen, weil die ganze Identität damit zusammenhängt, eigentlich, dass du mit deiner Meinung durchkommst oder du mit deiner Sichtweise durchkommst. Alles andere ist bedrohlich. Und ich glaube, das ist einfach, das führt sehr schnell zu Spannungen. Und deswegen werden ganz oft sogenannte, theologisch gesprochen, vorletzte Fragen werden auf einmal zu letzten Fragen.
Hast du da ein konkretes Beispiel dafür?
Ja gut, politisch ist es ja ganz klar zu sehen, es gibt sozusagen sehr klar die Guten und die Bösen. Aber Demokratie ist ein Wettbewerb der Ideen. Das ist Demokratie. Das heißt, die Bereitschaft, dass alles gesagt werden kann und der Souverän nachher abstimmt, auch über das Absurde, auch über das, was man vielleicht nicht haben will. Ob das, was man nicht hören möchte, nachher das zum Guten oder zum Schlechten beiträgt, ist gar nicht die Frage. Aber es wird nicht offen diskutiert.
Wenn ich das aufgreifen darf, ich benutze häufiger mal das Bild eines Puzzles. Wir haben heute ja unglaublich viele Dinge, die auf uns einstürzen. Und das sind alles Puzzlesteine des Lebens. Und uns ist die Vorlage verloren gegangen. Also man muss sich mal vorstellen, man macht ein 1000-Teile-Puzzle und hat aber überhaupt keine Vorlage. Das ist schon schwer. Und diese Vorlage vorher war natürlich der christliche Glaube, der Jahrhunderte auch Europa und unsere westliche Kultur stark geprägt hat. Es war so der Rahmen, von dem du gesprochen hast, und der ist plötzlich weg. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Soziologen sagen uns das heute, wir haben ein völlig anderes Zeitverständnis. Durch den christlichen Glauben hatten wir ja immer die Ewigkeit noch als Gegenpol zur Zeit. Jetzt hat man irgendwann mal Gott abgeschafft und wollte mit Glauben und Religion nichts mehr zu tun haben. Das heißt, die Ewigkeit gibt es nicht mehr. Und die Folge, sagen die Soziologen, ist, dass die Zeit unter Druck gekommen ist. Denn alles, was wir erreichen wollen, müssen wir ja in den paar jämmerlichen kurzen Jahren erreichen, die wir haben auf der Welt. Weil es gibt ja danach nichts mehr. Es gibt ja keinen Himmel mehr, keine Ewigkeit. Und dadurch wird die Zeit zur Frist. Sie läuft ab und zwar immer schneller. Und das erzeugt natürlich einen Wahnsinnsdruck, einen Wahnsinnsstress auch, weil wir die Entlastungsfunktion der Ewigkeit verloren haben. Ja. Und deswegen kann ich dir nur recht geben, der Verlust des Glaubens, den wir heute ja überall beklagen, hat unglaubliche Auswirkungen auch auf den Umgang mit Krisen und mit Zeitphänomenen, die wir heute tagtäglich erleben.
Ja, würde ich auch sagen.
Das klingt so ein bisschen so, wie wenn alles den Bach runtergehen würde. Und dazu passt auch eine Aussage des früheren Innenministers Gerhard Baum, der sagt, unsere Demokratie war noch nie so gefährdet wie jetzt. Was uns droht, ist ein Rückfall. Stefan, was denkst du dazu? Ist es noch möglich, den Zusammenhalt zu stärken? Wie können Brücken gebaut werden?
Also zunächst mal zu Gerhard Baums Aussage. Ich glaube schon, weil ich mit vielen Menschen zu tun habe, die auch noch ein bisschen älter sind als ich, die mir sagen, eine solche prekäre politische Situation, wie wir sie heute weltweit haben, haben wir eigentlich seit 80 Jahren nicht mehr. Das muss man klar sagen. Wir haben eine Krise der Demokratie, wie Gerhard Baum auch sagte. Und man muss wissen, die Demokratie hat die westliche Welt Jahrhunderte geprägt. Jetzt kommt eine Rückkehr der Diktatur, der Aristokratie, der Machthaber, der Aufstieg Chinas, muss man klar sagen, zur Weltmacht, der Aufstieg Indiens zur Weltmacht. Das heißt, die Machtblöcke waren ja 1989 zunächst mal zerbrochen. Alle dachten, die Demokratie wird sich durchsetzen. Das hat sich leider nicht realisiert. Auch in unserem Land, in Deutschland, eine Polarisierung der politischen Situation, zu Rechten wie auch zu Linken. Also es zerfleddert, es zerfranst sehr stark politisch. Wir haben Riesenbrüche auch in der Wirtschaftspolitik. Ich will das auch noch erwähnen. Wir haben einen Rückgang Europas, auch international. Und Europa war über Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende, eigentlich ein Kernland der Kultur, nimmt jetzt stark ab. Andere Nationen, andere Erdteile kommen jetzt sehr, sehr stark. Wir haben Verlustängste, die damit auch bei den Menschen sind. Wir haben einen Rückzug in die Vergangenheit in vielen Bereichen, weil die Leute glauben, dadurch würden sie in einen sicheren Hafen kommen, auch politisch, was natürlich eine absolute Illusion ist. Das heißt, Brücken bauen, wie Dominik schon sagte, ist heute unglaublich notwendig und wichtig. Und dazu ist es wichtig, dass wir das Soziale wieder stärken in unserer Gesellschaft. Und die Gemeinschaft wieder stärken, auch Familie wieder stärken, ist sehr, sehr wichtig. Dass wir uns auch wieder auf die ethischen Grundwerte zurückbesinnen, die Europa ja Jahrhunderte getragen hat. Und das Ganze ist eine der Riesenherausforderungen auch für Christen in unserem Land, dass sie sich nicht zurückziehen aus dieser Gesellschaft, sondern aktiv sich hineingeben, auch in diese Krisenkultur. Denn nur so können wir überhaupt Zukunft haben und Hoffnung für die Zukunft.
Also ich sehe es eigentlich schon auch hoffnungsvoll. Mhm. Weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir nehmen die Demokratie ganz selbstverständlich. Ist aber im Horizont der Weltgeschichte nur ein ganz kleiner Abschnitt auf dem Zeitstreifen. Ja, das sind eben nicht Jahrhunderte, sondern erst Jahrzehnte. Und es ist wirklich ein zartes Pflänzchen. Und ich glaube einfach, wir dürfen jetzt lernen, dass wir dachten, wir wüssten, wie Demokratie funktioniert. Und es gibt da aber vielleicht noch zwei, drei Treppenstufen, Shifts, die jetzt zu nehmen sind, die uns erstmal in eine Krise führen. Chance und Rettung liegen da nah beieinander. Aber wir müssen durch die Krise hindurch. Es hilft nichts zu einem, wir wollen zurück. Wir müssen hindurch jetzt. Und ich finde, dafür darf man Hoffnung aufbringen. Und sind wir ganz offen, im Horizont dessen, was es auf der Welt sonst für Regierungsformen und für Lebensumstände für Menschen gibt, geht es uns immer noch sehr gut. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass jetzt das Ganze nicht immer linear nur weiter wächst, sondern so ist aber Geschichte nie gewesen. Es gab immer Brüche. Wir hatten jetzt den Segen von fast 80 Jahren mehr oder weniger konstantem Wachstum. Aber jetzt ist eben eine andere Zeit und das braucht wieder Pioniere. Das braucht Gefährten, die sich zusammenschließen, die Hoffnung haben. Es braucht Menschen, die diese Hoffnung in die Welt tragen und auch wissen, dass die Bäume, die sie heute pflanzen, möglicherweise erst für ihre Kinder oder Enkelkinder Früchte bringen. Aber ich glaube, das war in der Weltgeschichte immer so.
Wenn ich das ergänzen darf, der amerikanische Soziologe Peter Berger hat schon vor Jahrzehnten einen, finde ich, sehr guten Satz zu unserer Kultur hier heute gesagt. Er hat gesagt, Menschen, die nichts haben, haben Mittelkrisen. Genau. Also die brauchen Essen, die brauchen erstmal Versorgung. Menschen, die alles haben, sagt er, haben Sinnkrisen. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt schon seit langem, dass wir eigentlich die inneren Werte und die sinngebenden Werte unserer Gesellschaft mit Füßen getreten haben. Wir haben alles. Die ganzen Statistiken sagen, wir sind bis heute die absolute Wohlstandsgesellschaft. Auch der Glücksatlas hat jetzt wieder rausbekommen, die Deutschen sind insgesamt glücklich, verbinden das aber ganz stark mit Wohlstand. Genau. Der Wohlstand wiederum hat aber eine Basis, ein Fundament. Und das sind die christlichen Werte, auf die der Wohlstand hier beruht. Die soziale Marktwirtschaft, die Deutschland zu einem unglaublichen Wohlstand gebracht hat, hat ja die Wurzeln in dem christlichen Menschen- und Weltbild. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Wohlstand heute nicht in Frage stellen und verlieren dadurch, dass wir die Sinnfrage beiseite schieben.
Ich würde dir da auf jeden Fall zum Teil zustimmen. ich glaube schon, dass auch ein riesiger Wohlstand gewachsen ist jetzt in Ländern, in denen der christliche Glaube keinen Wurzelgrund hat. Gucken wir auf China. Mhm. Das geht also schon, nur die Frage ist, welche Art von Wohlstand ist das? Und das Besondere bei uns ist eben diese soziale Marktwirtschaft. Und ich glaube, das ist wirklich ein dezidiert aus den christlichen Werten abgeleitetes Konstrukt. Mhm. Da gebe ich dir 100% recht. Ja.
Ihr sprecht immer wieder beide von dem christlichen Glauben und christlichen Werten. Wie kann denn der Glaube konkret da Antworten, Halt oder Orientierung geben, Dominik?
Der Glaube, so wie ich ihn verstehe, bezieht sich eben gerade nicht unbedingt auf das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an, Gott sieht die Hoffnung, Gott sieht den Menschen, der du werden könntest. Mhm. Er hat dieses Geschöpf vollkommen erschaffen, in eine gefallene Schöpfung hinein, aber dieses an Gott und mit Gott leben ist die Möglichkeit, über das Diesseits hinaus sich auszustrecken. Und ich glaube, das ist einfach das, was der Mensch kann, das, was das Tier nicht kann. Das Tier lebt völlig im Moment, das hat auch was. Aber der Mensch ist das Wesen, das Geschichte hat und das Zukunft projizieren kann. Und dass ich Gedanken machen kann, was tue ich heute, damit ich morgen anders leben kann. Das ist eigentlich das Bild, auch ein christliches Bild, des Opfers. Ich verzichte heute auf etwas, damit morgen mehr oder etwas übrig bleibt oder etwas werden kann. Und ich denke einfach, dass nach meiner Erfahrung der Glaube auch immer wieder Fenster öffnen kann über das hinaus, was ich selber schaffe. Also Gott kann Fenster öffnen, der Glaube kann Fenster öffnen, dass das biblische Wort, die biblische Verheißung öffnet dir Dinge, die über das hinausgehen, was du heute hast. Und das heißt, da ist diese Verbindung von Schöpfer und Geschöpf, von uns und dem Größeren, die kann sozusagen so eine Ladung aufnehmen, dass da ein, ja, idealerweise ein Strom fließt, dass da was spürbar wird, dass dieser Glaube mein Herz erreicht, dass ich weinen kann und betrauern kann über das, was nicht geworden ist und dass ich mir aber auch die Tränen abwischen lassen kann und sagen, morgen geht die Sonne wieder auf, weil Gott es will und nicht, weil es in meiner Hand liegt.
Jetzt gibt es ja aber auch unter Christinnen und Christen, die genau diesen Glauben haben, Orientierungslosigkeit und Polarisierungen. Stefan, was muss sich dringend ändern?
Vielleicht darf ich noch antworten auch auf die Frage vorher. Der Glaube gibt drei Antworten, nämlich die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich und wer bin ich? Und gerade diese Wer-bin-ich-Frage ist heute ja ein Riesenproblem. Also die Identitätsfrage. Die Leute wissen ja kaum noch, wo sie hingehören, welchem Geschlecht sie angehören. Diese Fragen sind Grundfragen der menschlichen Identität, die müssen geklärt werden. Und gerade da ist der christliche Glaube, würde ich sagen, Dominik, eine grundsätzliche Antwort, sich selbst zu finden. Weg von der Selbstbespiegelung, von der du besprochen hast, wo das Individuum ja die Last hat, diese Frage selbst zu beantworten, kommt die Frage von außen, wird sie beantwortet durch Gott, dass ich weiß, er hat mich geschaffen. Ich bin von ihm geliebt, er hat mich erlöst und ich weiß, dass ich zu ihm zurückkomme. Das sind so die Grundfragen, wo ich sage, die braucht diese Gesellschaft heute dringend. Und das führt zu der Frage auch, wie wir wieder zusammenkommen, wie wir Brücken bauen können. Leider sind die christlichen Kirchen, ich sage das mal offen, hier nicht immer beste Vorbilder. Gerade in dem Sinne, dass sie heute sehr stark auch sich mit sich selbst beschäftigen. Und da wende ich mich unglaublich stark dagegen. Weil ich glaube, Gott hat uns ja gerade als Kirchen und Christen in diese Welt hineingestellt, in die Krise hineingestellt, um Antworten zu geben, um uns den Menschen wieder zuzuwenden, um die Identitätsfrage selbst zu klären für uns, um Licht zu sein, auch in dieser Welt, in dieser Dunkelheit. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir aufhören, uns immer nur um Strukturfragen zu kümmern in den Kirchen, unsere kleinen Probleme in der Lobpreiskultur zu thematisieren. Wir als Christen haben einen Auftrag an dieser Welt. Mhm. Und wir sind heute in diese Welt von Gott gestellt und wir können heute dieser Welt Hoffnung und Zukunft geben durch unsere Tat, aktive Tat, aber auch durch unsere Worte. Und deswegen haben wir heute, gerade in unserer Zeit, eine riesige Verantwortung als Christen, in dieser Welt aktiv uns einzumischen.
Jetzt gibt es vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, Hört sich alles ganz nett an, aber was bedeutet das denn ganz praktisch? Wie kann ich ganz praktisch, ganz konkret Resilienz entwickeln? Hast du da Tipps und Strategien, Dominik?
Ich denke, dass der Rahmen, ich glaube auch das ist nichts ganz Neues, sondern in der Weltgeschichte oder in der Menschheitsgeschichte immer wesentlich gewesen, dass sich gute Dinge durch Wiederholung einprägen in den Hirnstrukturen bis in die körperliche Wahrnehmung und Gewohnheiten. Wir brauchen einfach gute Rituale. Ein gutes Ritual, um seine Zähne zu behalten bis ins Alter, ist, sich die Zähne täglich ein- oder zweimal oder dreimal zu putzen. Und genauso ist es in einer sich verändernden Welt, in dem Themen wie Geschwindigkeit, Zeitdruck und andere Dinge jetzt in den letzten Jahrzehnten sich erst aufgebauscht haben, zu gucken, wie ramme ich Pflöcke in den Sumpf meines Alltags, gute Ritualpunkte, um da ein Stück zur Ruhe zu kommen. Und um dem Zwischenräumen wieder bewusst Platz zu geben, damit eben nicht die vielen Dinge, die da sind, dann nachher den ganzen Platz besetzen. Und das bedeutet Abstand nehmen, das bedeutet zurückkommen. In meinem Leben ganz konkret, ich bin ein sehr physischer Mensch. Um runterzukommen, für mich gehört das kalte Duschen jeden Morgen dazu. Ich habe sogar eine Eistonne zu Hause, gehe eigentlich fast jeden Tag da rein. Lass da meinen Stress, ist wunderbar.
Perfekt.
Zweite Sache, ganz wichtig, super einfach. Stell dein Handy auf schwarz-weiß. Dein Gehirn wird es hassen. Es wird dich nicht mögen. Es wird dir sagen, was tust du da? Aber ich würde sagen, es schenkt dir die Hälfte der Zeit zurück, die du ansonsten hier verbringen würdest. Ja, wir müssen auch unser eigenes Gehirn und die Signalwelt überlisten, um wieder ein Stück zur Ruhe zu kommen. Und feste Zeiten des Gebets an festen Orten, idealerweise. Meditation, das kann Gebet sein. Meditation kann aber auch ein inneres zur Ruhe kommen sein, wo ich denke, in dieser veränderten, sich schneller drehenden, immer durch kürzere Informationssnippets durchdrungenen Welt brauchen wir dieses zur Ruhe kommen, dieses durch Atem zur Ruhe kommen. Da haben für mich auch andere Kulturen Dinge entdeckt im Laufe der Jahrhunderte, die ich sehr hilfreich finde, um sich einen guten Rahmen zu geben.
Stefan, du hast gerade auch dein Handy hochgehalten. Ja. Hast du es auch auf schwarz-weiß?
Oder? Nein, ich habe es nicht auf schwarz-weiß, aber ich dachte, du würdest sagen, stell's mal aus. Denn viele meiner Studenten wissen schon gar nicht mehr, wo der Knopf ist, um das Ding auszumachen. Also ich versuche da wirklich die Zeiten festzuhaben, wo ich nicht aufs Handy schaue, wo ich zur Ruhe komme. Was mir sehr geholfen hat, seit 10 Jahren schon, ich fahre, wenn es irgendwie 2-mal im Jahr, auch mal weg. Auf einen einsamen Berg, das ist meine Klausur, wo ich viel Zeit habe zum Gebet, wo ich mir Fragen stelle, auch sehr ehrliche Fragen über mich, wo stehe ich, wie geht es mir und auch meine Zukunft plane. Ich brauche solche Auszeiten, Zeiten, wo ich auch die Besonnenheit lerne, auch meine Abhängigkeit von Gott, kann ich jedem empfehlen. Ich habe jeden Morgen, wenn es irgend geht, meine sogenannte stille Zeit, wo ich mir Minuten nehme zum Bibellesen, zum Gebet, zur Reflexion, wechsle das auch stark ab in der Methodik, wie ich das mache, das hilft mir sehr. Also genau das, was Dominik sagte, wir brauchen Rückzugsgebiete, wo wir uns auch selbst wieder fühlen, denn das geht uns auch verloren.
Um dann wieder rauszugehen.
Um dann die Kraft zu haben, wieder in die Gesellschaft hineinzugehen.
Dominik, du hast auch viel davon gesprochen, dass du so einen hoffnungsvollen Blick hast, ne? Und wenn wir so von Hoffnung sprechen, geht es ja auch oft so, dass man so auf der anderen Seite vom Pferd fällt, dass man die Realität, sage ich mal, ausblendet. Wie findest du da persönlich eine gute Balance zwischen, ich habe eine tragfähige Hoffnung und betrachte trotzdem die Realität so, wie sie ist?
Ich halte mich da an ein Wort von Václav Havel. Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, aber es ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, unabhängig davon, wie es ausgeht.
Sehr schönes Zitat, ja. Stichwort Hoffnung, wir sind am Ende angekommen, die Zeit ist fortgeschritten. Viele Leute haben Angst vor der aktuellen Weltlage, vor den aktuellen Entwicklungen. Was macht euch persönlich Hoffnung? Was wollt ihr am Ende dieser Sendung den Zuschauenden mitgeben? Ja. Stefan, fang du an.
Wenn ich mal zurückgehen darf in die Geschichte, vor ziemlich genau 90 Jahren war die Kirche ja schon mal in einer sehr, sehr schwierigen Situation in Deutschland. Das war der Beginn des Dritten Reiches. Und damals entstand die sogenannte Bekennende Kirche. Und die Bekennende Kirche musste sich ja abgrenzen zur Ideologie des Nationalsozialismus und hat sich dann zu einer Synode getroffen, 1934 in Wuppertal, und hat sich überlegt, wir brauchen irgendeinen Slogan, wir brauchen irgend so ein Leitwort für uns. Und ich glaube, das kann uns heute helfen. Es war das Wort, ich halte, weil ich gehalten werde. Also ich halte fest an dem alten Bekenntnis zu Christus, auch wenn die Widersacher versuchen, uns da abzubringen. Aber das kann ich nur, weil ich einen Anker habe, weil ich jemanden habe, der mich festhält. Das ist wie man, wenn man klettert im Gebirge und an einer steilen Felswand und hat aber jemand, der einem richtig ein Anker ist, der einem festhält. Und ich glaube, das fehlt uns heute, das brauchen wir. Das macht mir Hoffnung. Gott hat in den Jahrtausenden, wie gesagt, viele Krisen schon erlebt. Er sitzt im Regiment, er kennt diese Welt. Und als Jesus diese Welt verlassen hat, hat er seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist eigentlich diese Hoffnungsbotschaft.
Das würde ich sozusagen in einem weltlichen Satz so zusammenfassen. Don't worry about the world coming to an end today. It's already tomorrow in Australia. Hm. Mach dir keine Sorgen, dass die Welt heute hier zu Ende geht. In Australien hat der neue Morgen schon angefangen. Hm.
Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke für eure wertvollen Impulse und für diesen hoffnungsvollen Blick, den ihr mit uns geteilt habt.
Schön, danke.
Danke.
Danke auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.